Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Pink & Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Willkommen bei Heartbeat, dem Podcast von Think & Loved. Und heute mache ich mal hier die Eröffnung, weil der eigentliche Hauptgastgeber Michael Trautmann einfach viel zu gut mit dem heutigen Gast befreundet ist, als dass wir ihm das so überlassen, damit
die
Fragen abgesprochen sind. Wer ist wohl der Gast? Ich will es vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Er ist 45 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Essen, ist verheiratet, hat 3 Kinder, hat mal BWL studiert, wie viele, dann Medienmanagement, sein Master gemacht bei der HMS und hat dann sein erstes Unternehmen gegründet. Und jetzt sage ich schon mal den Namen, sonst wird das ein bisschen zu albern. Das ist der liebe Philipp Westermeier. Ich bin der dann nämlich mal eine Agentur gegründet, 2009 für Online-Marketing, AdYard, veräußert.
Boah, da hat er noch was richtig Großes gemacht, so richtig großen Corporate-Job. Ja, den hier jeder in Hamburg wollte. Er war Vorstandsassi.
Ja,
musste ich jetzt kurz einmal
unterbrechen. Ja, richtig.
Ja,
cool. Gut, okay. Das sind auch so Jobs, die man gar nicht so direkt zugeordnet hätte. Du warst auch noch Investment Manager bei Gruner.
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Ja, genau. Ich habe es ein bisschen unter den Tisch halten lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, du hast schon recht. Also wir gehen der Sache immer tiefer auf den Grund. AdYard, Online-Marketing, dann nochmal ein weiteres Unternehmen gegründet, Martech-Unternehmen, Metrigo. Mhm. Und glaube ich mit der gleichen Crew dann auch nach die Idee, OMR aufzubauen. Ja. Das wird spannend, da würde ich gleich gerne nochmal einsteigen. Also das bist du, Philipp Westermeier. Schön, dass du bei uns in unserem kleinen, feinen Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung und fürs Rumkommen hier sogar.
Ja, wir sitzen hier in dem wunderschönen neuen Studio, kann man auch mal sagen, kann man Werbung für euch machen. Ihr habt jetzt wirklich, wie viele Studios habt ihr jetzt hier in Hamburg? 6, 7, 8?
Ja, vier, fünf.
Und das ist Omas
Schnackotheke. Haben meine Kollegen sich ausgedacht, das heißt nach irgendwelchen Restaurants oder Orten in der Schanze.
Ich hab's, aber es ist sehr schön, sehr gemütlich.
Ja. Es ist super gut. Toll, dass wir hier sein dürfen. Sag mal, die originale Geschichte der OMR.
Ja.
Also ihr habt ja nicht euch nicht hingesetzt und gesagt, wir gründen jetzt mal ein Festival. Ne? Also behaupten ja viele, ihr habt die South By nach Hamburg geholt und das war so geplant. Also die originale Geschichte war ein bisschen anders, richtig?
Absolut. Also die war ganz anders. Du hast ja gerade erzählt, ich habe vorher so Marketing-Technologiefirmen eher gehabt und was die gemacht haben, unter anderem so Banner, die einen verfolgen, also jetzt nicht super Party-Talk, kriegt man keinen Beifall, aber es hat einfach irgendwie funktioniert und hatten dann mit Zalando einen großen Kunden, der damals auch genau sowas halt intensiv gemacht hat und am Ende haben die auch die Firma dann übernommen und ich habe aber in all den Jahren schon Online-Marketing-mäßig Fragen beantwortet von Freunden, von Leuten, die sagten, bekannten Geschäftspartnern, ey, du machst doch da dieses Banner-Advertising, du machst doch dieses SEO, haben wir auch mal gemacht gehabt. Kannst du mir mit Online-Marketing helfen? Das war ja so eine ganz frühe Phase. Und da habe ich halt versucht, Leuten zu helfen, aber konnte nicht allen helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es ja Anfragen. Ich mache einfach mal mit meiner alten Hochschule, mit einem befreundeten Professor Armin Rott, ein Seminar, für die mich fragen. Und dann gehe ich da selber hin und bringe noch 2, 3 Leute mit, die ich kenne, die dann halt so in 3,5 Tagen erklären können, wie so was man im Online-Marketing wissen muss. Also für jedermann. Und dann haben wir es gemacht und das hat dann gut funktioniert. Und weil das auch ein netter Kreis, wo man sich mit den meisten Seminarteilnehmern irgendwie kannte, waren wir noch abends was trinken. Und dann gab es immer die Frage, ja, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es noch einen Aufbaukurs? Und das gab es halt nicht. Und dann, als ich dann 3, 4 Mal gefragt wurde, dachte ich mir, gut, dann mache ich halt einen Aufbaukurs oder ein Wiedersehen. Wie könnte das denn aussehen? Ja, ich mache eine Konferenz für all die Seminarteilnehmer. Einmal im Jahr sieht man sich halt wieder in Hamburg. Und weil das halt auch Leute waren aus dem Umfeld, haben wir dann halt das ein bisschen lockerer gemacht mit Musik. Dann in der großen Freiheit zum Beispiel als einer der Locations der frühen Phase und haben abends dann noch ein bisschen Party so oder Abendessen einfach gesellig das so für Freunde gemacht und das wurde dann größer über die Jahre und dann brauchte ich einen Namen, dann habe ich damals den ja heute nicht mehr verwendeten, aber damals sehr gut funktionierenden Online-Marketing-Rockstars-Namen genommen, einfach so aus Gag und weil das irgendwie zog oder ich das so fand, jeder ist irgendwie Rockstar, vom Literaten zu Politiker, komm, nehmen wir das einfach. Es war ein Hobby, es war so ein Nebenhergeschäft oder noch nicht mal ein Geschäft eigentlich und dann ist es gewachsen und irgendwann habe ich gesehen, dass auch Leute teilweise Monate nach dem Event oder vor dem Event, je nachdem wie man möchte, danach googeln. Dann gab es so ein Suchvolumen bei Google Online-Marketing Rockstars. Dachte ich mir, krass, ey, die Leute wollen das irgendwie sehen, was wir da machen oder haben da Interesse dran. Dann habe ich einen Redakteur kennengelernt, Roland, und den dazugeholt. Dann hat der einen Artikel pro Tag geschrieben mit mir zusammen um halt da irgendwas zu machen. Und dann ist es halt immer weiter so, da kam halt dieses Portal, Jobbörse dazu genommen und dann hatten wir auf einmal die ersten Bausteine fertig und dann kamen über die nächsten Jahre dann weitere Bausteine. Podcast war ein großes Thema, dann unsere Softwarebewertung und jetzt machen wir gerade Dokus und bauen halt immer weiter Bausteine sozusagen dazu.
Das hast du aber von 0 auf 70.000 in 3 Minuten.
Damit sind wir auch durch dann, ne?
Ja. Nein, was für mich so faszinierend ist, ich war sehr früh ja mal dabei und diese Attitude, Konferenzen eigentlich zu Unfuck Conference ist für mich so das Wort gewesen. Ne? Also dieses, es ist einfach anders, es ist lockerer, da steht ein Gitarrist, der anfängt zu spielen, wenn der Speaker war das ja am Anfang, wenn der zu lange labert, Live-Musik, es war von Anfang an anders. War das so ein Antrieb zu sagen, wenn wir schon sowas machen, dann muss es irgendwie cool sein? War das, oder hat sich das durch Zufall ergeben, weil ihr halt die Ideen
Nee, cool nicht. Also ich glaube, ich meine, ihr seid ja Marketing-Profis, wir reden ja vielleicht noch ein bisschen über Marketing. Ich glaube, dieses cool so bewusst anzusteuern, halte ich für schwierig generell. Ja. Man muss halt das machen, was man persönlich gerade gut findet. Ja. Und ich dachte halt, es sind halt Freunde und Bekannte eingeladen, dann mache ich es halt, dann kann man es auch anders machen, als wenn das jetzt nicht komplett so Leute, und die Branche gibt es auch her, ne? Wenn man jetzt auf einmal da, weiß nicht, die Logistikbranche mit sowas überrascht und da keinen kennt, dann denken alle, was ist denn jetzt los, aber so passte das da irgendwie rein, dass man sagt, okay, komm, die Leute haben Lust, da jetzt nicht vollgelabert zu werden, dann muss auch ein Ende mal sein, dann machen wir da ein bisschen Musik zum Abspann, dass die Leute dann auch von der Bühne mal aufhören mit ihren Vorträgen und das irgendwie so aufgepeppt, einfach was ich halt persönlich lustig fand oder nett fand und weniger jetzt, dass ich da bewusst irgendwas Cooles adressieren wollte. Ne?
Ja, krass.
Also genau dieses 0 auf 70.000 ist, glaube ich, das, was draußen immer gesehen wird. Ne? Da hat jemand, ne? Der ist Philipp Westermeier, hat die OMR auf 70.000 Menschen hochgebracht. Was übrigens auch echt beeindruckend ist, ne? Weil wenn man überlegt, dass die diesjährige South By hatte im Prinzip auch 70.000, nur eben halt auf eine Woche verteilt, wenn man nur den Interactive Part, den Medienteil mal rausnimmt, ne? Also ist schon ganz, wir sind wirklich auch beeindruckend. Nur der Weg dahin, der ist natürlich sehr viel härter als das, was man so sieht. Also gab es für dich da irgendwie eine Gruppe von Menschen, die das stark unterstützt haben? Waren es Zufälle? Waren Dinge dabei? Im Umkehrschluss natürlich gab es auch Verhinderer, weil ich glaube, du kommst nicht von der großen Freiheit mal eben auf eine Messehalle. Also wenn ich morgen anrufe und sage, moin, ich hätte gerne eine Messehalle, dann...
Also haben wir auch viele Erlebnisse dieser Art gehabt, auch weiß ich noch genau, wie wir zum ersten Mal bei der Messe saßen und dann mit meinem Kollegen Jasper Ramm da so eine Halle mieten wollten und auch nicht genau wussten, wie es geht, aber wir hatten mal einen Termin und die uns auch gesagt haben, ey Jungs... Keine Ahnung, aber ihr habt, glaube ich, nicht so die richtige Vorstellung, was das heißt, hier eine Messe zu machen. Und auch hier ist unsere Preisliste, guck mal. Und da mussten wir uns dann erstmal auch dann reinkämpfen. Und dann haben wir eine Halle auch angefangen, irgendwann dann doch. Und dann können wir jetzt diese eine Halle jetzt verhandelt. Und dann hatten wir damals noch einen anderen Zeitslot im Jahreskalender, wo das dann für die Messe irgendwie okay war. Und dann sind wir da reingelassen worden. Aber natürlich haben wir viele Auf und Abs gehabt, natürlich das Riesen-Up mit der Pandemie. Aber wir hatten einen Dauer auf und das war natürlich das Thema digital oder am Anfang Online-Marketing. Mittlerweile ist es ja Digitalwirtschaft in der Breite, einfach weil auch unsere Plattform, mit denen wir immer schon uns inhaltlich beschäftigt haben, Google, Meta, Amazon, die waren ja auch am Anfang eher so Online-Marketing-Firmen und jetzt sind es halt so die Digital-Alles-Firmen. KI ist ja auch Meta, KI ist Google, KI ist Amazon. Und das heißt, unsere Subjekte der Story sind sozusagen breiter geworden und wir auch. Und die waren halt am Anfang wirklich kleinere Firmen, sind jetzt die wertvollsten und größten Firmen der Welt. Und das ist halt einfach eine riesige Welle. Und auf dieser Welle sind wir mitgesurft, muss man sagen. Mhm. Also das heißt, ich glaube, wir haben das auch alles in Ordnung gemacht. Aber du brauchst halt auch, glaube ich, so einen Makro-Rückenwind, der dich da treibt und der dich da mitträgt. Ja.
Mhm. Was ich spannend finde jetzt, wo du erzählst, das ist natürlich auch glücklich, ne? Glückliche Umstände, aber Glück ist ne, wie der eine Golfspieler mal gesagt hat, the more I practice, the luckier I get. Ne? Also Golf is a game of luck, ja. Ihr habt ja immer auch probiert, ihr seid mutig, ihr seid ins Risiko gegangen, ne? Ihr habt auch dann irgendwie angefangen, popkulturelle Dinge reinzuholen und dann sind diese popkulturellen Dinge auch zu eigenen Marken geworden. Auch diese Entwicklung habt ihr ja mitgenommen. Ne? Also eine Kim Kardashian, wenn man sich vor 10 Jahren gefragt hätte, wird es mal so einen Menschen geben, der irgendwie Milliardär von sich selbst aus geworden ist, hunderte von Millionen Follower hat. Das war ja alles nicht absehbar. Ne? Aber diese Entwicklung habt ihr irgendwie ja auch zufällig mitgestaltet, mitgenommen.
Absolut. Also uns ist natürlich jetzt in dieser Zeit vieles passiert, oder in der Branche ist vieles passiert, was wir dann auch abbilden. Also wir haben natürlich darauf geachtet und jetzt natürlich auch vor 2-3 Jahren, als es dann mit KI losging, gesehen, okay, guck mal, dieses Thema kommt jetzt als Neues. Wir erweitern uns darum oder wir nehmen das natürlich ab, wir bilden, und du wirst halt nur mit den ersten Themen Suchmaschinenoptimierung, die wir damals groß gemacht haben, die uns damals getragen haben, das würde heute jetzt nicht mehr wahrscheinlich so viele Leute anziehen. Das ist irgendwie ein bisschen Hygienefaktor geworden. Man hat das verstanden und auch viele Protagonisten schon mal gesehen und erlebt. Und so hat halt auch diese, gibt es halt innerhalb der Branche natürlich eine Entwicklung und einen Wechsel. Und am Ende reden wir ja schon auch, wenn wir über Digitalwirtschaft sprechen, auch von der Technologie. Da ist halt viel Dynamik und das hilft natürlich, überhaupt so ein Event interessant machen zu können, glaube ich, jedes Jahr. Mhm. Und auch da sich überhaupt entwickeln zu können. Weil wenn man sagt, okay, das sind die Suchmaschinenoptimierer, das machen die seit Jahren. Ja, das ist bis heute ein Teil von uns. Aber es ist halt noch vieles dazugekommen. Mhm.
Gab es irgendwann mal die Phase, wo du gesagt hättest, also gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, ich mache da nicht weiter?
Also, es ist schon so, dass ich jetzt so jedes Mal kurz vorm Festival, wenn man halt merkt, das ist nicht die Arbeitslast, das ist vollkommen in Ordnung. Aber so in den letzten Jahren, auch in der Pandemie oder dann danach, als danach dann wieder losgeht, hat man schon eher so einen mentalen Druck. Ne? Also man weiß ja schon auch, wie viel Verantwortung man jetzt übernimmt für die Mitarbeiter, für die verschiedenen Partner, die bei uns sehr viel Geld investieren, für die Besucher. Und dass das jetzt alles durch ein sehr enges Nadelöhr durch muss an den beiden Tagen. Es ist jetzt kein Geschäft, dass man so dann, ja, dann fixen wir das 3 Tage später oder dann rufen wir nochmal an, dann liefern wir das nach oder so. Das geht ja alles nicht. Das muss alles sozusagen aller Minute dann in diesen beiden Tagen passieren und du hast da schon natürlich auch ein Klumpenrisiko. Und das ist mir dann halt sehr bewusst in den Tagen davor und dann sind auch immer Dinge, die nicht genau absehbar sind. Du kannst mittlerweile kriegen wir sehr, sehr vieles wirklich abgesichert, aber am Ende sind es auch Menschen und dass dann mal jemand krank ist oder dass jemand, dass irgendwas nicht perfekt läuft, das kann halt auch passieren in Teilen. Nichts Großes und das ist schon ein bisschen auch mal anstrengend. Und dann denkt man sich, warum? Warum muss ich es machen? Und viele Leute machen da echt, glaube ich, gute Geschäfte. Ich glaube, wir enablen wirklich viele Leute, da entweder gute Tage zu haben, was zu lernen, selber weiterzukommen geschäftlich. Wir verdienen daran ja auch. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber manchmal denke ich, es wäre okay, wenn jemand anders die Rolle übernimmt. Ich bin da so reingerutscht, wirklich jetzt so als der Branchen-Kasper da alle zusammenzubringen und das irgendwie dem Gesicht auch noch zu geben.
Ja, das gewollt habe ich nicht. Stichwort. Ne? Also Gesicht geben, du bist natürlich auch die zentrale Person. Ne? Also du bist Host, du bist Speaker, du bist Podcaster, du bist hast deine eigene Marke, Magazin.
Du warst größer als Tom Brady auf der Messehalle als Markenbotschafter für eine Uhrmarke.
Also alles nicht zu verneinen und dennoch muss es sich ändern oder dennoch muss es weg. Ja? Also,
ich meine, wie viel Philipp steckt denn in OMR?
Mittlerweile weniger, glaube ich, als man denkt. Ja, also das ist das Krasse, das natürlich über die Jahre und das ist generell, glaube ich, bei Medienmarken oder wahrscheinlich bei allen Marken, das wisst ihr auch, gut, wenn da eine Person oder ein Mann, Frau dahinter steckt, der man das verbinden kann, dem Ganzen eine Story gibt, ein Gesicht gibt. Das ist, hilft nochmal extra bei Medienmarken. War schon immer so, von den großen Legenden Aust und Spiegel und Nannen und Stern und bis hinter jetzt zu Henry Blodgett und Business Insider und also jede Medienmarke irgendwie, das ist nichts Neues und das haben wir auch genutzt. Nicht
ja, wobei ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied. Also so ein Aus, klar war das auch ein Gesicht vom Spiegel, aber auf eine sehr redaktionelle, sehr bubbleartige Art und Weise. Du bist schon ja schon sehr prominent, also von der Öffnung über eben halt Messehallen bis hin zum Magazin. Das ist schon noch sichtbarer, glaube ich. Ne?
Also wir haben es natürlich auch genutzt. Ich will das auch eingestehen. Also wir haben.
Ich finde es übrigens auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass. Aber ist ja trotzdem die Frage, wie viel. Also würde es eine OMR ohne einen
Philipp
Westermeier?
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, das Szenario habe ich ja auch schon mal irgendwie jetzt logischerweise auch in Verantwortung überlegt, was wäre, wenn ich jetzt ausfallen würde, weil Unfall irgendwas. Dann glaube ich, würde wahrscheinlich entweder das Team das erstmal locker zu Ende führen. Das ginge. Ich habe da kein Herrschaftswissen, alle wissen alles hier im Team oder nahezu und könnten die Dinge weitermachen. Und das ist, es ist auch nicht so, dass ich da wirklich wahnsinnig viel mehr mache aktuell, außer vielleicht bei ein paar Entscheidungen, weil ich jetzt in der Rolle bin. Aber die Rolle könnte auch jemand anders ausfüllen, zu sagen, okay, dann gehen wir halt rechts oder links. Ja? Mhm. Weil bei Problemen angerufen werde. Und ich habe jetzt auch für dieses Jahr zum Beispiel eigentlich nicht mehr vor, groß was zu moderieren. Da bin ich von der Bühne runter. Ich bin in den letzten Jahren, ich hatte da mal so eine eigene Keynote gemacht, die macht jetzt mein Kollege Roland federführend. Also ich versuche da schrittweise auch weniger sichtbar zu sein.
Hast du ja letztes Mal auch schon gemacht, ne?
Das war, genau,
das ist also, hat die, super geklappt, hat es ja echt bombig gerockt.
Das ist so der Weg. Und ja, weil es natürlich auch, ich denke, so ist, dass man als Personenmarke da auch so eine erste Ramp-up, das ist super. Und dann meine ich, muss man raus und das sich selbst reduzieren, sonst verbrennt man da irgendwann und sonst wird es auch langweilig. Und es soll auch nicht so sein, dass es irgendwie sich um mich dreht, sondern es soll wirklich eine Messe sein, Marktplatz für alle. Klar, es ist irgendwie schön, einen Gastgeber zu haben, ist bei jedem Restaurant schön, dass man weiß, okay, das ist jetzt hier das Restaurant von dem und dem und der steht für eine gewisse Ehrlichkeit und Transparenz und weiß ich, den kann man greifen, der ist jetzt kein niemand, der kann man vertrauen so. Mhm. Das ist in Ordnung. Aber ich will eigentlich so diese Zeiten, großes Bild auf der Messewand, eigenes Magazin, das wird es nicht mehr geben.
Mhm. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal zu betrachten, dass es halt eben nicht das Festival ist, ne?
Also, nicht nur.
Viele wissen das eben dann doch nicht, dass es nicht irgendwie, ihr seid nicht wie der Weihnachtsmann, der einmal im Jahr für zwei Tage auftritt. das ist, wir haben vorhin drüber gesprochen, Michael, du kanntest noch viel mehr als ich. Die Podstars, wo wir gerade zu Gast sind, ist irgendwie einer der Unternehmen für Podcasts in Deutschland, der, wenn nicht sogar der größte mittlerweile, dann Review als Softwarelösung kennt ihr euch besser aus
ja,
als
das,
ich.
Ja, das
ist super spannend, was ich
das da glaube ich habe. Nochmal wichtig, dass wir da für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal drauf eingehen, was ihr da eigentlich macht. Ja. Ne? Ihr habt da ein Geschäftsmodell, glaube ich, in den USA gesehen, was euch inspiriert hat. Mhm. Du erklärst das nochmal ganz kurz. Finde ich eigentlich
genau, also am Ende ist ja die Frage, ich habe ja so ein bisschen die Entwicklung von OMR beschrieben und wie dann ein Podcast entstanden ist. Das war auch eher, sagen wir mal, zufällig Zwillinge bekommen und dann nachts rumgefahren, dabei gerne amerikanische Sportpodcasts gehört, bin großer US-Sportfan und dann die sehr gerne gehört und gedacht, Mensch, irgendwie jetzt höre ich hier die ganze Zeit, versuche mir was Eigenes und wir hatten ja dann OMR schon und dachte, jetzt fange ich mal an, irgendwelche Branchenleute zu interviewen, so ein bisschen nach dem Vorbild von amerikanischen Sportpodcastern. Das war aber 2014, 15, als das Podcasting hier in Deutschland noch klein war. Und dann haben wir da die nächste Welle so ein bisschen am Anfang erwischt und haben dann das ausgebaut, dann festgestellt, naja, man muss ja gar nicht nur die Nerds und die Online-Marketing-Experten reinnehmen, man kann das ja auch breiter verstehen. Dann war immer ein Dieter Bohlen zu Gast, der dann da gerade bei Instagram groß abhob. Und das war dann ein Podcast, der breit funktioniert hat, aufgegriffen wurde. Und dann haben wir das weiterentwickelt und dann kam ein Podcast zum nächsten, wir haben die vermarktet und haben daraus jetzt ein eigenes Tochterunternehmen gebaut. Und bei den Reviews war es halt auch so, da war dann irgendwann die Pandemie und die Absage des Festivals. Und dann auch perspektivisch nach einer Zeit wurde klar, es kann auch mehrere Jahre jetzt erstmal oder vielleicht gar nicht mehr so ein Festival kommen. Da gab es ja alle Arten von Thesen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie könnte das denn dann aussehen? Weil die Lösung, die wir anbieten, Softwarefirmen, Technologiefirmen, Agenturen wollen sich gerne vorstellen und wollen ihre Produkte zeigen, wie kann das denn in der digitalen Welt aussehen und dann gab es ja diese ganzen virtuellen Events, wo man dann irgendwie so in so einem virtuellen Rundgang, da habe ich nicht so dran geglaubt und dachte ich mir, wenn, dann macht man das halt so ganzjährig und die Lösung dazu heißt jetzt, aus unserer zumindest heißt jetzt OMR Reviews, es gibt verschiedenste Softwarekategorien, wo man nachgucken kann, bevor man als Firma eine Software kauft, was sagen eigentlich andere Nutzer über die Software, also ein bisschen so Holiday-Check-mäßig, für was das für Hotels ist, sind wir für Software. Du guckst halt, bevor du jetzt ein großes Investment eingehst und wenn du jetzt Think oder Love sich überlegt, wir holen jetzt folgende HR-Software, dann guckt man oder irgendwer bei euch bestenfalls einmal kurz vorher bei uns rein. Wie wird die Lösung, die ihr euch holen wollt, bewertet? Was sagen andere darüber, die die kennen? Und gibt es noch Alternativen? Und was kosten die? Das alles bieten wir halt im Netz und sind damit ein attraktiver Platz für Softwarefirmen, sich zu zeigen, sich zu, ja, auch präsentieren. Und so, das ist halt auch so aus der Pandemie heraus entstanden und das ist jetzt ein Modell. Wir sind da jetzt auch 60 Leute, die daran arbeiten und wir haben dann eine Softwarekategorie nach der nächsten erschlossen. HR-Software, Marketing-Clouds, aber es gibt ja so viel mehr Software. Wir haben jetzt, glaube ich, über 120 verschiedene Softwarekategorien.
Dann jeweils, Kategorien.
Dann jeweils 6, 7, 8, 10 verschiedene Softwareanbieter in der jeweiligen Kategorie und ich glaube, mittlerweile sind es eine über 100.000 Bewertungen, also von Leuten, die das bewertet haben, wo wir auch natürlich zum Teil auch Geld für bezahlt haben, damit sie was bewerten, weil nicht jeder schreibt da jetzt ausführlich gerne, aber wir brauchen ja Bewertungen, damit Leute auch verstehen, was sagen andere darüber.
Absolut.
Nur ein Daumen nach oben, nach unten hilft da jetzt nicht weiter.
Ja, ein wichtiger Schritt für die Evaluierung. Ne?
Absolut. Also wir wollen schon so, dass der Ort sein, wo du fast Ärger kriegst intern, wenn du Software bestellst oder kaufst und dann fragt da jemand aus dem Controlling nach und hast du mal verglichen, hast du mal bei Reviews geguckt, was andere darüber sagen und dass man das gemacht haben muss.
Sehr gut. Wenn man sich eure Entwicklung anguckt, also wir haben das Thema, ihr produziert eigene Filme mittlerweile, ihr habt auf der großen Konferenz habt ihr Weltstars, Popstars, dieser Spagat zwischen, ihr seid ein Fachverlag, so, wo ihr für wirklich ganz klar umrissene Zielgruppen Lösungen bietet, bis hin auch zu Recruiting und so weiter. Ihr habt ja eine sehr hohe Nutzbarkeit für eure Kunden, die wirklich, wo man sagen kann, da gibt's Service und gleichzeitig habt ihr Popkultur. Ihr habt diese unfassbaren Gäste im Podcast, auf der Bühne. Wie hält eine Marke das aus? Also wie kriegt man das unter ein Dach?
Tja, also ich meine, auch das ist ein Experiment, ne, was die Marke jetzt so alles aushält und wofür sie steht.
Also ich finde, sie hält es aus, ne? Also ich finde, aber wenn man es einmal von außen drauf guckt, jemand kriegt euch jetzt erklärt, der vielleicht in einem anderen Land lebt, ne? Also guckt, erinnere dich an Markus Dohle, ehemaliger Bertelsmann-Vorstand, dem wir erklärt haben, was du da eigentlich machst, und der, als wir ihm die Bilder gezeigt haben, Film, weil der in den USA gelebt hat, das er nicht mitgekriegt hat, völlig ausgeflippt ist. Und gesagt, wie geht das? Also was ist das? Ja, was ist das für ein UFO, was du da gelandet hast?
Ja, es ist also, es gibt halt für uns keine Planung in dem Sinne, oder keine Skizze, wohin wir wollten, sondern die Dinge haben sich entwickelt und es kamen immer wieder neue Chancen, die wir dann ergriffen haben oder versucht haben. So gibt es bis heute keine Strategie oder keinen Bauplan, sondern immer wieder sind es auch Experimente und am Ende ist so jedes Festival so auch dann einmalig, so das ist jetzt dieses Jahr das mit, wahrscheinlich für viele mit Kim Kardashian, für andere ist das mit, weiß ich nicht, mit vielen anderen Leuten, die man da erstmalig sieht oder kennenlernt, und das ist das Schöne und das Problematische zugleich, man muss jedes Jahr wieder neu aufbauen, wieder neu sich überlegen, wie macht man es jetzt.
Aber letztendlich klingt das dann doch nicht so richtig zufällig. Ich finde das, ich finde, man sieht schon relativ deutlich so ein Plattformgeschäft, weil ihr habt natürlich mit dem Festival euch eine Reichweite erarbeitet, die ihr jetzt sehr clever mit Education und mit Recruiting angeboten, also als Recruiting-Plattform. Natürlich ist jetzt der Review fällt jetzt so ein bisschen raus. Die Doku ist auch wieder naheliegend, weil ihr seid einfach super dicht dran. Also es ist schon ein Plattformgedanke, ne? Und ich schätze dich auch so ein, dass du schon auch der so strategisch rangeht. Und auch wenn ihr sagt, dann haben wir das gemacht, weil eine Pandemie war, es ist einfach extrem motiviert. Ne? Also das muss man einfach sagen. Also ich habe vorhin das einmal gesagt, Herzschlag eines Rockstars, auch wenn ihr das abgelegt habt, aber das merkst du schon.
Es ist zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass ihr Rockstars abgelegt habt. Also
das ist eine Frage, die ich an euch habe. Also ich persönlich glaube, es ist richtig, zu wechseln auf OMR als Hauptmarke und dann so, das ist die erwachsene Marke da. Mein Ziel ist eigentlich zu sein wie die ARD. Und da weiß auch jeder, was es ist, aber keiner, wofür es steht. eigentlich will ich das auch sein mit OMR, dass mir Leute sagen, das ist dieses digital Marketing Event,
wo auch hat weniger Zuschauer als ihr Besucher.
Das stimmt nicht.
Nein.
Mittlerweile auch ein Partner von uns. Also bin ich extrem stolz drauf, dass auch tatsächlich in dem Falle jetzt die ARD, NDR und das ZDF bei uns sozusagen auch präsent sind, auch Partner sind, auch Leute schicken, die bei uns Bühnen moderieren, die bei uns auch ihre Leistungen im Werbebereich ausstellen. Also das ist schon super. Also das ist schon auch ein Ritterschlag für uns.
Lass mal, bevor wir auf die Sektion, wie siehst du das Thema Marketing jetzt mal durch deine Expertenbrille, vielleicht noch Grenzen des Wachstums. Ne? Es gibt Anwohner, die das nicht so toll finden, dass ihr da seid. Da geht ihr sehr selbstironisch mit um. Ihr habt neulich so einen Post gehabt. Was stand da drauf?
OMR verpiss dich.
OMR verpiss dich, fand ich großartig. Es gibt Leute, die dann sagen, das ist alles zu groß geworden. Es gibt Neider, hast du das Gefühl, dass es irgendwie Grenzen gibt, die ihr nicht überschreiten wollt? Und sagt, wir wachsen lieber woanders, als dass wir das eine bestimmte Größe überschreiten?
Auf jeden Fall. Also ich meine, alles, was jetzt kommt, jetzt eigentlich schon fast ist es so, dass wir das abstimmen müssen mit der Stadt und mit den Stellen. Es ist kein Geschäft, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, eine Süßigkeitenherstellung, wo du sagst, naja, wenn die Nachfrage da ist, produziere ich halt einfach immer weiter. Das kann auch keiner jetzt mir untersagen. Es ist bei uns jetzt schon so, dass wir die Stadt einbeziehen müssen. Es gibt auch Ideen. Man könnte vielleicht in Hamburg noch das CCH, das Kongresszentrum, das direkt neben den Messehallen am Dammtorbahnhof ist, mit einbeziehen. Oder wir sind ja jetzt schon auch sehr stark in die Stadt ausgedehnt.
Ja. Side-Event, 100 Side-Events.
100 Side-Events. Alle Hotels irgendwie sind jetzt von uns auch in Hamburg zumindest in den Tagen, denke ich, schon Profiteure. Das merkt man. Und insofern muss man sich halt abstimmen, bisschen zu den mit den Hotel-DEs in Teilen, so gut das geht, aber halt auch vor allem mit den öffentlichen Stellen. Ne? Wenn man jetzt das CCH dazu nehme, dann bräuchte man sicherlich irgendwie hier diesen Park, Planten und Blumen. Man kann das schon noch weiterentwickeln. Es gibt das Verrückte in Hamburg ist ja, ich glaube, die einzige Stadt in Deutschland, wo die Messehallen wirklich mitten in der Stadt liegen. Ja. Und das gibt tolle Möglichkeiten. Aber es gibt halt auch natürlich Themen, dass es hier Anwohner gibt. An anderen Messen gibt es einfach in dem Sinne nicht so die Anwohner. Und dass auch hier in einem traditionellen Viertel liegt, wo Leute schon sehr lange zum Teil leben und jetzt nicht erst gezogen sind, als die Messehallen vielleicht gebaut wurden. Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Diskussion, der wir uns stellen, die wir auch irgendwie offen umgehen wollen. Wir hätten es natürlich auch in Teilen anders gebaut. Aber es gibt auch wirklich, wenn man sich dann abstimmt, wenn man dann zumindest die allermeisten halt überzeugen können oder dann würde es, glaube ich, hier coole Szenarien geben, zu sagen, das Heiligen Geistfeld, was ja auch zu Hamburg gehört, direkt neben dem St. Pauli-Stadion, wo wir jetzt unsere Akkreditierung machen, dann läuft man kurz rüber zur Messe, dann geht es alles viel schneller und einfacher. Da könnte man natürlich auch noch ein Stadion hinbauen für Konzerte. Wir machen jetzt ja abends Konzerte in den Messehallen, da sind dann aber bei großen Künstlern nur 8.000, 9.000 Leute davor, was ja schade ist, weil wenn wir da jetzt ein Stadion hätten, könnten dann noch mehr das sich angucken und so.
Also meinst du kein permanentes Stadion, sondern so wie bei Olympischen Spielen fürs Beachvolleyball,
solche
15.000 Leute hingebaut.
Gibt es Überlegungen, natürlich sprechen wir auch mit St. Pauli, auch in dem Stadion könnte man dann natürlich abends was machen. Und es scheitert auch nicht daran, dass ich St. Pauli das zum Beispiel cool fände. Aber es gibt hier auch natürlich Anwohner, es gibt hier Lärmschutzregelungen, die greifen seit Jahren und da wurden schon, ich habe gehört, in den 90er Jahren Konzerte von Prinz und sonst wem unterbunden. Da muss man erstmal gucken, gibt es da dann da am Ende Interesse dran an diesem Wachstum, an diesen neuen Ideen? Und wir diskutieren das. Und wenn das dann so kommt, dass man merkt, es passt jetzt hier nicht hin und es wird immer jemanden geben, der irgendwas nicht will. Aber wenn das wirklich klar ist, dass die Mehrheit das nicht möchte, die Stadt das auch nicht möchte, dann werden wir hier dann nicht wachsen.
Ja. Aber das ist ja auch ein ganz schönes Thema, kein schönes Thema, aber eins, was man darüber ansprechen kann. Mit dem Erfolg kommt ja auch jetzt mal so ein bisschen, mal ein bisschen Kritik, ne? Ob das Anwohner sind, die irgendwie sich dran stören, dass die Karolinstraße gesperrt ist, was ich übrigens phänomenal fand, dein Food Court dazwischen. Das ist echt ein Erlebnis. Ich stand da drauf und gedacht, wie haben sie das gemacht? gut, ich wohne auch nicht. Aber letztes Jahr war zum Beispiel natürlich für eine Marke wie Vodafone so ein Jeremy Fragrance Ding.
Ja, ich wüsste es.
Aber das ist mir fast egal. Interessanter fand ich eigentlich, was du gefühlt hast, als beispielsweise Luisa Neubauer da mit Katze Bullshit war und sagte, sag mal, bitte kündigt, wenn ihr bei Unternehmen arbeitet wie Audi, kündigt. Weil, und das steht im Publikum quasi derjenige, der eine der größten Stände, eine der größten Sponsoren des Events ist. Was passiert da mit dir? Sagst du dann irgendwie, jetzt habe ich ein bisschen Druck auf dem Kessel, das ist gut, das wird jetzt hier, jetzt kriegen wir auch hier mal, also Marketing kann ja auch sein, oder sagst du, oder zuckst du dann auch noch?
Nee, also ich kenne unsere Partner ja meistens schon recht gut und weiß, dass die auch das aushalten können, dass da auch da die Leute durchaus kritisch auf ihre eigenen Sachen draufblicken und das auch versuchen, besser zu machen. Also ich glaube, bei Audi ist auch niemand da, der jetzt sagt irgendwie, hier ist alles geil und wir gehen jetzt so vor und es gibt hier keine Rückfragen und das heißt, die sehen sich ja auch selber kritisch und sind ja in der Lage, sich zu reflektieren. Und insofern fand ich das in Ordnung. Wir wussten auch, als wir Luisa eingeladen haben, natürlich nicht genau, was sie machen würde, aber wir wussten, dass es jetzt irgendwie, dass sie jetzt da keinen Beifall klatscht für alles, was da bei uns passiert. Und wir wollen am Ende vor allen Dingen zeigen, was aktuell in der Digitalwelt und relevant ist. Und das ist Luisa auf eine Art sicherlich auch. Das ist Jeremy Fragrance, der schon sehr relevant ist mit seiner Art des Marketings als Person. Und wir haben da jetzt nicht mit Kindern zu tun, sondern mit Jugendlichen, sondern mit Erwachsenen, Fachbesuchern, die da teilweise hunderte von Euros bezahlen. Das heißt, die wissen schon ungefähr, das einzuordnen, denke ich. Ja. Und dann ist unser Job, das machen wir seit Jahren so, die Leute zu zeigen, die gerade relevante Sachen machen im weitesten Sinne im Digital- oder Marketingbereich. Und das war vor Jahren viel weniger beachtet. Da war da zum Beispiel der Gründer von der Firma Cambridge Analytica. Wisst ihr vielleicht noch, die haben damals Donald Trump geholfen, mutmaßlich seine Wahl zu gewinnen. Riesentheater und Riesenthema. aber natürlich für Marketing hochrelevant. Wie haben die das gemacht? Absolut. Facebook-Manipulation und so. Und dann waren wir einer der ganz wenigen Events, wo der Typ, als diese Firma da gerade heiß war, überhaupt gesprochen hat. Mittlerweile haben wir dann das mit dem Material auch von dem Auftritt noch an Netflix verkauft, weil die da eine Doku draus gemacht haben und so weiter. Hat aber hier nicht so sehr interessiert. Und ich weiß auch nicht genau warum, aber wir müssen in den letzten, sagen wir mal, 18, 20 Monaten irgendwann so eine gewisse Glasdecke durchstochen haben, dass jetzt auch in Deutschland so die nationale Beachtung in den Medien für das Thema, was wir da haben und für die Plattform einfach größer geworden ist. Mhm. Und wie gesagt, als damals Cambridge Analytica da war, fand ich es richtig und würde es auch wieder so machen, weil man da was lernt und weil man das jetzt ja auch einordnen kann. Ja, und das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber ich glaube, wir müssen uns immer fragen im Team, das tun wir sehr intensiv, im Spiegel angucken, können wir das so verantworten, ist das richtig, was wir hier zeigen? Wir würden keine Extremisten zeigen oder nichts, versuchen uns sehr, sehr unpolitisch zu halten, sehr, sehr neutral zu sein. Und so war das mit Jeremy Fragrance zum damaligen Zeitpunkt, fand ich vollkommen richtig.
Ja, ihr habt ja auch gut drauf reagiert. Also.
Gar nicht viel, ehrlicherweise, gar nicht viel. Ja. Ich stelle einfach nur fest, es ist jetzt so, dass ja, wir auch da einfach nochmal anders beobachtet werden von anderen Leuten, von noch mehr Leuten. Wir akkreditieren jetzt, glaube ich, 400-500 verschiedene Journalistinnen und Journalisten. Ja, und
das Wahnsinn.
Damit
das
müssen dann auch leben, dass natürlich die dann auch. Ja, es gibt eine Diskussion, warum verkaufen die denn keine Tickets? Sagt immer ein Kollege immer, ja, warum sollen denn die alle umsonst kommen? Ich so, ja, das ist so
das üblich. Ist so üblich,
das, ja. Das macht man so, das würden die gar nicht verstehen. Nee, warum die sollen ein Ticket kaufen? Das sind doch Inhalte, für die wir bezahlen. Mhm. Naja, also ich finde es schon richtig und ich bin auch selber großer Medien-Journalismus-Fan und deswegen machen wir das. Aber ja, ich musste mich auch dran gewöhnen und ich finde, manchmal ist es auch unfair. Also bei Jeremy Fragrance zum Beispiel fand ich es insbesondere ihm gegenüber. Etwas unfair, weil seine Aussagen
völlig aus dem Kontext gerissen
waren. Ja, nicht so nicht gut. Zwar wurde nicht so gesagt, er hatte da was anderes gesagt, als es dann am Ende so rüberkam. Aber okay, ich glaube, abgehakt, er kann damit leben. Er ist jetzt auch nicht ganz überrascht, dass er polarisiert, das weiß er auch. Und
ich glaube, das ist die Figur, nicht? Also so hat er seine Followerschaft aufgebaut. Ja. Also ich hoffe, dass die ganzen Follower ihn nie richtig ernst genommen haben. Also wirklich, also aus gesellschaftlichen Gründen hoffe ich das.
Und er sich ja selber auch in Teilen. Also ich habe ihn ja hier erlebt bei uns. Das war fast ein Jahr vor dem Auftritt, habe ich ihn ja schon mal im Podcast gehabt. Habe ich ihn auch mal persönlich da kennenlernen können und der weiß auch schon, was er tut. Ich glaube, der ist auch auf eine andere Art in was reingerutscht und hat da jetzt auch ein Monster gezüchtet um sich herum, ein anderes als ich jetzt, aber wo auch irgendwie erstmal lernen muss, was da jetzt passiert und wie man das weiter dreht. Ich erinnere mich immer noch, als er dann bei uns war, es war auch während der Corona-Zeit, dann waren irgendwie die Hotels geschlossen und dann hat er nach der Podcast-Aufnahme hier bei uns bei einer Arbeitskollegin auf dem Sofa gepennt. Also insofern, auch da ist es dann irgendwie ganz
bunt. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt, bevor wir auf Marketing ganz allgemein kommen. Ihr habt zwei Aspekte, die wäre nicht schade, wenn wir sie nicht nennen. Also ich hatte beim letzten Mal wirklich einen Magical Moment, als der erste Mensch, der auf die Bühne durfte, der ehemalige Obdachlose Dominik Bloh war. Nicht nur, weil er mein Untermieter ist und weil ich mit ihm befreundet bin, ich wusste es nicht, sondern weil ich den einfach fantastisch finde. Der hat den Sprung von der Straße wieder ins Leben geschafft, ist heute gefeierter Buchautor, hat ein Bundesverdienstkreuz gekriegt und ihr habt ihm die 7.000, 8.000 Leute Bühne da gegeben, um für seinen Go Banjo zu werben. Ihr habt noch andere Leute auf die Bühne geholt. Das heißt, ihr habt einen deutlichen Schritt gemacht, auch was das Thema soziale Relevanz, soziale Inhalte angeht. Ihr habt dafür, glaube ich, jetzt auf dem neuen Festival eine richtige Area, glaube ich. Ne? Ja. Vielleicht kannst du darauf kurz eingehen und dann packe ich noch die 50-50-Bühne dazu. Isagard, eure einzige weibliche Geschäftsführerin, hat zusammen mit einer anderen Kollegin dieses Thema bei euch aufgebaut. Und zwar nicht eine Fraueninitiative, sondern eine 50-50-Initiative. Auch das ist groß. Vielleicht erzählst du nochmal zu den beiden Themen, was wäre schade, wenn das nicht Platz findet.
Also am Ende fragt man sich ja, wenn man jetzt so eine Plattform hat, was macht man damit oder was macht man generell mit seinem Leben so? Und irgendwie will man, habe ich das Gefühl, das ein bisschen sich zu engagieren, das ist in Ordnung. Jetzt nicht sehr laut und nicht das jetzt so an die große Glocke zu hängen, aber wir haben jetzt ja die Möglichkeiten da, charmant vielleicht Sachen zu positionieren. Haben wir schon immer gemacht, irgendwie auch podcastmäßig irgendwie Folgen gemacht, bewusst irgendwie zu Advent, zu Weihnachten mit Sozialunternehmern und dann da aufgerufen. Also ist so ein bisschen in der DNA auch der Firma drin. Und beim Festival haben wir halt da diese große Aufmerksamkeit und haben gesagt, okay, wie können wir es nutzen, mit vielen gesprochen. Und dann haben wir halt, bevor sozusagen der erste große Bühnenspeaker fachlicher Art kommt, zeigen wir zwei, drei Firmen, die auch Aufmerksamkeit verdient haben. Und dann kam das ganz gut an, aber dann sagten auch Leute, Mensch, irgendwie, ich hätte da gerne noch mehr von gesehen oder hätte die nachher nochmal getroffen und das war nicht möglich. Und dann haben wir uns entschlossen, jetzt dieses Jahr das einfach weiterzuentwickeln und zu sagen, die treten dann da morgens auf und sind dann aber ganztägig in einer extra Area noch super anzutreffen. Und dann haben wir da jetzt eine unabhängige Jury aufgesetzt sozusagen, die dann da auswählt, wer wird dann da gezeigt, dass wir nicht da irgendwelche Leute aus unserem Freundeskreis holen, die da was, sondern wirklich ausgewählt wird, wer macht sowas. Und so ist es einfach am Ende, wirklich ist mir ganz wichtig, nicht politisch zu sein und nicht irgendwie in eine Richtung zu tendieren, aber natürlich so ein paar Sachen, die jetzt unzweifelhaft, glaube ich, gut sind, irgendwie zu unterstützen, wenn es schon geht. Und wenn wir da jetzt auch natürlich sehr, sehr viel Marketing-Kirmes machen und da auch sehr viel Kommerz natürlich vorantreiben, auch zu gucken, wie kann man das ein bisschen ausbalancieren und wie kann man da zum Teil auch augenzwinkern oder sehr, sehr so Show, don't tell, also so ein bisschen eher so was zu zeigen, was cool ist und was mir da auch am Herzen liegt, weil wir da viel Geld investieren, ist unser Mehrwegkonzept zum Beispiel. Also das sind viele Kollegen bei mir, ein Kollege, der ganzjährig daran arbeitet.
Was ist der Nachhaltigkeitsmanager?
Nachhaltigkollege und auch ein Gastro-Kollege, cooler Typ, ja. Die halt daran, das ist für 70.000 Personen, wir machen da deutlich über 100.000 Essen in den beiden Tagen. Also das ist schon mehrere große Restaurants. Und zwar alles halt auch mit Geschirr und das ist bei so Events überhaupt gar nicht normal. Normalerweise ist es Plastik. Plastik wäre auch viel günstiger. Aber wir haben uns entschieden, wir wollen das mal probieren. Letztes Jahr angefangen und rollen das jetzt weiter aus. Super. Und da freue ich mich dann schon, dass dann Leute auch aus der Eventbranche sagen, krass, irgendwie, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Also ist jetzt wahrscheinlich für euch ein bisschen weit weg das Thema, aber wenn man sich überlegt, wie so Events funktionieren, wenn wir da eine Gastrofunk, wenn man da drin steckt, dann ist das schon komplex mit Pfandfragen und allem so. Und das haben wir jetzt ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, dass da das sollte dann sehen und sagen, ach krass, irgendwie die Typen, das würde ich jetzt gerne mal bei meinem 5.000, ja, 20.000, 100.000 Mann Event auch mal versuchen.
Ja. Letztes Wort, 50-50.
Ah, genau, das ist ein Projekt, das ist ehrlicherweise auch von Isa ganz stark mit entwickelt worden, liegt ihr sehr am Herzen, also uns allen, aber sie ist da die Vorreiterin, es braucht ja auch jedes Thema, braucht so einen Champion. Das ist sie und Diversity ist da, oder Gender Equality, wie man es nennen möchte. Und da haben wir uns vor Jahren schon aufgestellt, mit kleineren Veranstaltungen, das dann auch mit einem Podcast und so, halt wie viele andere Dinge auch unter der OMR-Gesamtflagge entwickelt. Ja.
Und eine eigene große Bühne auch, 1.000, 2.000 Leute?
Ja, schon 1.500 Leute, die da ist durchweg voll, ist halt Teil des Tickets, oder Teil der OMR-Arbeit. Man merkt halt auch, viele, ich glaube insbesondere Marketing-Kolleginnen sagen dann,
ganz neue Zielgruppe.
Ich gucke mir das auch da an oder ich verbringe dann auch mal neben der Zeit bei Fachvorträgen oder in Masterclass oder an Ständen, verbringe ich ja nochmal eine Stunde oder zwei wirklich bewusst bei den Themen.
Da kann man sich auch die Finger ordentlich verbrennen. Also wenn wir hier über kleine Miniskandale reden, also der von mir wirklich sehr, sehr geschätzte Sascha Lobo hat er letztes Mal hat er ordentlich eine Abreibung gekriegt von einer Frau auf der Bühne, aber das vertiefen wir nicht. Aber kann man bei euch noch nachgucken. Aber es ist super spannend.
Also kontrovers ist auch gut.
Ich meine, ja, ist total bist, gut.
Das
ist
total gut. Also Sascha kann das auch gut ab.
Ja, und kann auch.
Jeremy kann das am Ende ab. Da fand ich, bei Sascha habe ich nicht so eine Meinung zu, aber bei Jeremy fand ich es tatsächlich ein bisschen unfair ihm gegenüber.
Ich fand es bei Sascha unfair, weil ich dabei war. Ich habe es gesehen. Aber egal.
Es ist in Ordnung. Wir hatten auch schon bei uns irgendwie Erbinnen von Familienunternehmen, die da Sachen gesagt haben, die wochenlang, monatelang durch die Presse gehen. Also am Ende musst du ja auch Inhalte erzeugen, die Leute begeistern. Ich will nur selber als Plattform trotzdem als unabhängig und, wie heißt es so schön bei der Zeit, überparteilich gesehen werden. Das ist unser Ansatz und trotzdem natürlich wollen wir auch Inhalte haben, über die man so diskutiert, gar keine Frage.
Ja. Absolut. Einmal nochmal zu den Inhalten, die du gerade ansprichst, das inhaltliche Diskutieren. Ich würde dieses Jahr einen Großteil meines Taschengelds darauf verwetten, dass das federführende Thema KI sein wird. Ja. Und deswegen würde mich mal interessieren.
Leg hier hin, Taschengeld.
Da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, und zwar aus einer ganz anderen Perspektive. Nämlich, du redest mit Startups, du redest mit den Tech-Companies, du redest mit Unternehmen, du redest mit Unternehmenskunden, ne? Wie schätzt du ein, wird KI wirklich betrieben, investiert in KI, ausprobiert, installiert im Verhältnis zu dem, was darüber gesprochen wird?
Gute Frage.
Also wenn man so ein bisschen jetzt guckt, es gibt ja so auch so Indikatoren, ne? Die Suchanfragen nach ChatGPT sind jetzt schon wieder rückläufig. Da ist jetzt der erste Hype ist durch, ne? Das wird jetzt nicht so intensiv genutzt. Es wird von einigen sicherlich intensiv genutzt, aber nicht mehr so wachsend, ja? Ich glaube, vieles, was jetzt da erstmal so als Vision gesehen wurde, wird jetzt klar, naja, das ist halt eine Vision, das könnte in ein paar Jahren so sein. Ich sehe jetzt aktuell, wir haben wirklich viel geguckt, nicht so viele bahnbrechende Marketing-Cases. Natürlich gibt es jetzt Leute, die mit KI Posts generieren und Newsletter-Inhalte vielleicht generieren und auch Website-Texte generieren und sowas oder Sachen übersetzen und so, also auf der Sache-Seite so effizienteren Output zu machen von Low-Involvement-Inhalten. Das gibt es schon. Und auch Bilder-Themen und sowas gibt es auch, wobei auch da man erkennt ja schon noch nach wie vor, was ein KI-Bild ist und was keins ist eigentlich. Also ich bin so ein bisschen, obwohl wir natürlich auch von solchen Themen immer leben, der Meinung, das wird sehr stark unsere Branche dominieren, sicherlich über die nächsten Jahre, aber eher indirekt. Ich glaube, das ist dann eher so, was dann hinter den Kulissen in dem Facebook, in dem Adobe-Tool passiert, das ist dann alles schon sehr speziell und ja, tiefe Technologie. Aber dass es jetzt komplett im Marketing ganz viele arbeitslos macht, ich denke, dass wird wieder auch für neue Jobs sorgen, für andere, etwas andere Profile.
Und vielleicht das ist noch eine recht große Schere, nicht? Also ich habe heute Morgen gelesen, 6.500 vermeintliche Startups im Bereich KI. Also behauptet natürlich jeder im Pitch erstmal, dass er KI macht.
Aber das geht gerade extrem viele aus der ersten Welle pleite. Also es kriegen keine zweite Finanzierung.
Ist ein bisschen, ich habe das jetzt ja irgendwie auch mit der Digitalwelt schon ein paar Jahre erlebt. Als ich losgelegt habe, ich habe ja erzählt mit Online-Marketing, da gingen die Leute zu einem VC oder zu einem Wagniskapitalgeber und da stand auf jeder Präsentation drauf, wir sind SEO-Experten, wir können richtig gut SEO. Und dann sollte damit natürlich dann auch so ein Hype mit abgegriffen werden und das als Überzeugungsargument für den Geldgeber gefunden werden. Und dann waren das irgendwann so Influencer, Social Media und jetzt ist es gerade KI. Also ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden zwischen dem, was da jetzt so mit dem Buzzword gemacht wird und was man dann wirklich so dauerhaft im Alltag erlebt. Das wird schon auch, glaube ich, vieles sein, aber jetzt nicht so für dich und mich an unserem Schreibtisch jeden Tag, sondern eher hinter den Interfaces und so.
Spannende Perspektive, ja.
Aber was ist denn, wenn es dann nicht, also ich sehe es übrigens ähnlich, ja, wenn es nicht KI ist, was uns wirklich verändert, was glaubst du denn, was vielleicht so Themen sind, die vielleicht jetzt gerade eben halt nicht im Branchen-Mainstream diskutiert werden? Diskutiert ihr vielleicht auch mit anderen Ausstellern oder mit Speakern vielleicht auch Themen, die einfach hier noch gar nicht so angekommen sind?
Also wir machen ja jedes Jahr so aus der Redaktion diese State of the German Internet Präsentation oder State of the Internet, so wo wir so ein Update geben von uns und versuchen auch das Eintrittsgeld tatsächlich direkt damit zu rechtfertigen, dass man da echt was mitnehmen kann.
Was bisher immer geglückt ist.
Vielen Dank für Marketingleute zumindest. Und da arbeiten halt das ganze Jahr über unsere Redakteure, Redakteurinnen alle mit dran. Und da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die sind dann teilweise gar nicht ist so wahnsinnig krass, aber wir zeigen es dann halt konkret. Also zum Beispiel, alle reden jetzt von TikTok und man denkt dann bei TikTok, da geht es jetzt um die Videos, um Musik und Tanz und diese Art der Präsentation und dann da irgendwie mitzuschwimmen. Jetzt mittlerweile ist es halt so, wenn man bei TikTok aktuell erfolgreich sein will, geht das vor allen Dingen, wenn man TikTok als Suchmaschine begreift. Da gibt's,
ich wollte gerade gelesen, ja, genau. Löst bei den jungen Leuten Google ab. Ja.
Genau, und da gibt es jetzt mittlerweile ganz klar Hinweise, wie man sich da positioniert, wie man da am Ende jetzt TikTok-SEO macht. Das hatten wir vor Jahren mit Google-SEO, jetzt gibt es das bei TikTok so. Das zeigen wir dann da. Oder wenn du jetzt ans Thema große Influencer denkst, oder generell Influencer-Marketing, dann kommt schnell so der Category-Leader, die Person, im Kochen denkst du an Tim Mälzer oder derartige Leute und wir zeigen halt, wie reichhaltig das Internet ist. Wir zeigen dann Beispiele, wen man alternativ, wie man sich das noch zusammenbauen kann. Oder wir zeigen generell, dass halt im Bereich von auch so Sponsoring sehr vieles auf den ersten Blick auf so Groß-Events zuläuft. Die Engagements beim Super Bowl werden immer größer, was die Leute da ausgeben und da irgendwie in die Werbeblöcke reinzukommen. Und dann zeigen wir, wie halt irgendwelche so Burrito, so Plätzchenmarken, das ganz anders machen und andere Events, die für sich selbst kreieren. Und einfach wie man sozusagen wegkommt von den großen Hype-Events hin zu kleineren, wie man die aktiv nutzt, wie man sehr clever in der digitalen Welt Product Placement macht. Da gibt es jetzt Beispiele, die wir im Mai zeigen werden. Also da ist jedes Jahr, glaube ich, was Neues dabei. Es ist nicht immer so, dass jetzt eine neue Technologie kommt, aber so ein bisschen, es gibt Firmen, und so war es übrigens auch bei Jeremy Fragrance. Da haben wir ja ganz klar gezeigt, was wofür der steht, innerhalb des Marketings. Ist ja nicht nur eigentlich Influencer-Marketing, sondern ist ja dieses unhinged, dieses komplett übertriebene, dieses ausgeklinkte, im wahrsten Sinne des Wortes, Marketing, was so ein bisschen ironisch, grenzironisch ist. Hat er ja so einen Aldi-Spot damals gemacht. Das gibt's in den USA, ist seit auch seit so anderthalb Jahren, Liquid Death, so eine Wassermarke, die so übertriebenes Marketing macht irgendwie. Und das funktioniert. Und das zeigen den Leuten, guck mal, da ist jetzt irgendwie vielleicht gerade was Interessantes. Und das sind dann manchmal so größere Trends. Podcasts haben wir gezeigt, bevor es losging, ist da jetzt was möglich ist. Wir versuchen dann ein bisschen, bevor die einzelnen Möglichkeiten so für jedermann sichtbar werden, das zu zeigen. Und das gelingt immer wieder.
Mega. Ganz spannend. Wir hatten mal einen Gast bei uns, Janis Bandorski, ich weiß nicht, ob du den kennst, der jetzt auch in dem SaaS-Geschäft eine ganz spannende Tagung macht, früher bei McKinsey war. Der hat gesagt, der moderne CMO ist eine Mischung aus Märchenonkel und Statistikprofessor. Und eigentlich ist das genau eure Spreizung, ne? Ihr habt diese Stories, dieses wirklich tolle Narrativ, und auf der anderen Seite habt ihr harte Zahlen und Belege, wie absolut es geht.
So,
ich finde diese Mischung super. Und ich finde, du bist auch so ein Typ. Du bist auch eine Mischung aus Märchenonkel und Statistikprofessor. Aber im allerbesten Sinne.
Aber ich würde dem der Metapher schon zustimmen. Das ist so. Und manchmal ist man sich in den einzelnen Bereichen besser, und aber idealerweise hat man beides irgendwie zumindest im Team. Ne? Bei uns ist auch, also Isa zum Beispiel ist halt sehr stark irgendwie bei diesen quantitativen Fragen und Analyse und Strukturierung, und andere Kollegen bei uns sind dann noch mehr auf der Story-Ebene.
Ja.
Tja, also wir haben es gelernt, ne?
Ja.
Hallen sind voll, Karolinenstraße wird wieder gesperrt.
Gibt's noch Tickets? Es gibt noch Tickets, und auch da ganz interessant, es wird hoffentlich bis zum Schluss Tickets geben. Denn wir hatten es im letzten Jahr gehabt, da mussten wir das Ticketing vier, fünf Tage vorher ausschalten. Und das ist bei einem Rockkonzert cool. Dann weiß man, es ist ausverkauft, alle freuen sich. Bei einer Messe ist es was anderes. Wir haben ja auch Aussteller, die dann teilweise ihre Kunden einladen, auch zum Schluss noch einladen wollen. Und dann kommen da dann Kunden und rufen bei Vodafone an, die bei uns ein großer Aussteller sagen, ich würde gerne zu deinem Stand kommen bei der OMR. Aber da gibt es keine Tickets mehr, kann ich auch keine Ticketcodes mehr einlösen. Das, was sie dann ruft halt Vodafone bei uns an und sagt, sag mal, irgendwie hier mein wichtigster Kunde möchte gerne kommen. So, und dann haben wir ein Problem. Aber dann kommst du in Nöte, weil eigentlich kannst du nicht mehr, aber der Druck des Kunden ist da. Das heißt, das Ziel ist es für uns, das attraktiv und adäquat zu befüllen und Leute dazu zu lassen und dabei zu haben, natürlich, so gut es geht. Aber jetzt nicht in rauen Mengen und auch nicht ausverkauft. Das müssen wir uns auch selber nochmal, das mussten wir im Vergleich zum Vorjahr, müssen wir das verbessern. Weil diese Ausverkaufssituation, die wir da hatten, die war nicht optimal.
Ja.
Cool. Gut. Also.
Das ist unsere längste Folge geworden, aber kam mir vor wie die kürzeste, weil war echt cool.
Ich hätte vor allen Dingen noch so viele Fragen. Irgendwie, als einer kommt immer die nächste.
Oder? Ja, wir können noch eine zweite Folge irgendwann machen.
Ja, vielleicht. Genau. Wenn wir nochmal dürfen, erstmal bedanken wir uns ganz herzlich,
danke dass
du
euch,
dir Zeit
danke
genommen euch hast. Wir wissen, du hast nicht mehr lange. Du bist zu diesem überschaubaren Event, dass du vorher noch gekommen bist. Vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, danke euch.
Für den maximalen Erfolg.
Für die jahrelange Unterstützung, also oder das Interesse, die Stammkundschaft hier bei uns. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir freuen uns auf das Festival.
Ja, 7., 8. Mai.
Ja, 7., 8. Mai.
Hallo, hier ist wieder Sissi aus der Heartbeat-Redaktion. Ich möchte euch heute auf eine großartige und vor allem wichtige Aktion aufmerksam machen, die unsere lieben KollegInnen von Think Hamburg für die Deutsche Industrie- und Handelskammer umgesetzt haben. Die Aktion heißt 27% von uns. Denn 27% aller Erwerbstätigen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Mehr als ein Viertel. Ohne sie würde uns in Wirtschaft und Gesellschaft ein elementarer Teil fehlen. Und genau das soll diese Aktion nun deutlich machen. Und zwar mit einer einfachen, wie plakativen Mechanik, bei der alle Unternehmen mitmachen können. Nämlich das eigene Logo radikal um 27% reduzieren und so zeigen, dass wir nur zusammen auf 100% kommen. Auf der Website 27%vonuns.de, also einmal die Ziffern 27 und direkt dahinter geschrieben prozentvonuns.de,
können Unternehmen ihr eigenes Logo ganz einfach reduzieren und in ihre Social-Kanäle integrieren. Es haben tollerweise schon so viele mitgemacht. Schaut doch einfach mal rein. Und noch wichtiger, macht doch einfach auch mit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.